Ja, bevor ich den Predigtext vorlese, noch etwas, was Manfred gerade über Sigurd gesagt hat, mit den Flötentönen. Das war das Erste, was Sigurd mir auch beigebracht hat. Das stimmt wirklich, als wir uns kennengelernt haben, da hat sie mir eine Flöte in die Hand gedrückt und hat gesagt, Siegfried, jetzt üben wir schön und alles. Und ich habe das mit nach Hause genommen und habe dann auch geübt. Und das war eine Tenorflöte, ne? Ja, und das war sogar, habe sogar so weit gebracht, dass ich mal vor der Gemeinde mit einer Gruppe mitflöten durfte. Ein tolles Erlebnis daran, das war an einem Karfreitag. Flötengruppe steht da vorne, ich glaube, waren noch drei Frauen dabei und ich. Und als ich die Gemeinde sah, da sank mir aller Mut. Hinter mir war eine Tür, da war ich verschwunden. Und die drei Frauen standen da alleine, aber die haben doll gespielt. So, und als das Spiel zu Ende war, da kam ich wieder zum Vorschein. Ostern, ne, war ja Karfreitag, Ostern sollten wir auch wieder spielen. Da bin ich sogar stehen geblieben und habe mitgespielt. Ja? So, aber ich wollte auch das erst gar nicht sagen. Es war nicht im Programm. Auf jeden Fall, bevor ich den Predigtext vorlese, noch etwas von unserem Intensivtag, den wir als Gemeindeleitung hatten. Wir haben uns am 25.04. von 9 Uhr bis 16 Uhr getroffen. Wir haben uns mal Intensivtag, das heißt, wir waren intensiv am Arbeiten. Wir haben gar nicht gegessen, ne, Willi? Nein. Wir wurden uns einig, wie der Manfred schon sagte, im Singen hat das nicht ganz so geklappt, aber in der Gemeindeleitung klappt das wunderbar. Wenn ich nach Hause komme, dann komme ich immer freudig nach Hause und sage zu Sigurd immer, es war schön. Es ist eine richtige, gute, liebe Bruderschaft. Und wir, was Allerwichtigste ist, wir sind eins in dem Herrn. Und das, muss ich sagen, habe ich nicht überall erlebt. Deshalb bin ich so dankbar dafür. Ja, wir haben uns ein Ziel gesetzt. Mit der Gemeinde Menschen für Jesus zu gewinnen. Wie? Kontaktaufnahme zum Beispiel durch verschiedene Veranstaltungen. Wir haben vor, eine Feiertagsausstellung von der Aktion in jedes Haus durchzuführen. Was dazu nötig ist, ist ein guter Mitarbeiterkreis. Und da werden wir an euch rantreten und euch bitten, Geschwister, helft mit, Menschen das Wort nahe zu bringen, durch eine Ausstellung, die ganz spannend ist. Sie wird euch sicher noch vorgestellt werden, von Ulrich Krieger, der ja auch hier schon mal gepredigt hat. Oder auch Seminare mit einem besonderen geistlichen Thema, dass die Gemeinde auch innerlich gestärkt wird, zum Beispiel durch eine Bibelwoche, dass wir nach außen präsent werden, zum Beispiel durch eine Evangelisation oder Gästeabende, dass wir Leute einladen, Gemeindefreizeit mit Freunden oder Bekannten. Ja, wir lesen viel von dem großen Apostel Paulus. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Paulus nicht alleine war. Und die Gemeindeleitung kann das auch nicht alleine. Er hat auch einen Mitarbeiterstab gehabt. Und so brauchen wir das auch, um das zu verwirklichen. Betet dafür, dass wir eine lebendige Gemeinde bleiben und auf die Stimme des Herrn Jesus hören. Betet für die Gemeindeleitung und für alle Mitarbeiter. Das ist meine Bitte. Wir brauchen viel Weisheit, viel Verstand, ja, viel Liebe. Betet für uns. Soweit diese Information. Ich habe einen Predigttext ausgesucht aus Offenbarung 3. Die Verse 14 bis 22. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts, und weiß nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und los. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest, und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße, und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe, und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Als ich gefragt wurde, Siegfried, kannst du dann und dann predigen? Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, schon eine Zeit her. Ich sag, ja. Und dann habe ich gefragt, Herr, was denn? Ich wollte ja nicht irgendwie ein Lieblingsthema nehmen oder sagen, ach, das hört die Gemeinde gerne. Sondern ich wollte wissen, was ich sagen soll. Und es hat sehr lange gedauert und ich wusste nichts. Und dann verdichtete sich immer mehr der Eindruck, das ist das Wort, das ist das Wort. Ich wollte einen ganz anderen Text nehmen, habe ihn mir schon durchgelesen und immer wieder Gedanken daran gemacht und habe den Eindruck gehabt, das ist es nicht. Bis ich hier dran hängen blieb. Und warum eigentlich? Als ich den Text richtig durchgelesen habe, habe ich gesagt, das brauchst du persönlich ganz genau. Und deshalb habe ich den Text genommen. Wir haben über Europa eine Seuche. Und der einzige Arzt, der diese Seuche wegnehmen kann und heilen kann, ist Jesus. Die Seuche der Lauheit. Es gibt hier und da Gemeinden, es gibt vielleicht auch einzelne Geschwister, die ganz besonders vom Herrn gebraucht werden. Ich will das nicht verallgemeinern und sagen, das ist alles schwarz. Es gibt hier und da auch, dass der Herr Erweckung schenkt, dass er Menschen besonders gebraucht, auch Gemeinden, auch sogar Einzelner in der Verfolgung. Warum eigentlich entstehen Gemeinden, wo Verfolgung ist? Warum eigentlich? Und dann kam ich zu dem Schluss, es ist so freudig, wenn Menschen, eine kleine Gruppe, erkennt, Jesus ist in unserer Mitte. Und die freuen sich unbändig, wenn sie dann noch den einen oder anderen hinzubekommen. Wir haben alle Freiheit. Wir gucken nur, ob der Saal voll ist. Und die freuen sich, wenn 3, 4 Mann zusammen sind und treffen sich im Untergrund und müssen sich verstecken und leiden Verfolgung bis zum Tod hin. Und sie beten für die, die sie verfolgen. Und ich denke, wir tun gut daran, dass wir Jesu Worte für uns nehmen. Also, wie gesagt, ich bin kein Lehrer, der sich hier vorne hinstellt und sagt, weißt du, die Predigt gilt zu allerdings zuerst mir. Für Laodicea war schon der Kolosserbrief bestimmt. Paulus schreibt nämlich in Kapitel 4, 16: Wenn der Brief bei euch gelesen ist, so schafft es, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werde und dass ihr den von Laodicea lest. Die Gemeinde ist am tiefsten gesunken und steht noch unter Sardes. Von Sardes wird ja gesagt, sie hatten den Namen, dass sie leben, aber sie waren tot. Bei dem von Laodicea, wenn wir den Text noch so im Ohr haben, ist viel Selbstruhm und Einbildung. Du sprichst, sagt Jesus, ich bin reich, habe Gasat und bedarf nichts. Das heißt also, sie brauchen gar nichts Neues mehr. Sie brauchen nur das, was sie haben, dabei bleiben. Es verändert sich nichts. Wir sind zufrieden mit uns selbst. Und so einer, der denkt, okay, ist ja alles klar mit mir. Ich gehe zur Bibelstunde, ich gehe zum Gottesdienst, ich mache dies, ich mache sogar einen Predigtdienst. Und was weiß ich kann doch eigentlich zufrieden sein. Und was ist es, wenn der Herr Jesus sagt, ich aber rate dir. Und du weißt nicht. Wir haben also die Aufgabe vom Herrn, stille sein vor ihm und sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Wo willst du mich verändern? Das kann doch nicht alles sein, was ich bin und was ich habe am geistlichen Leben. Das muss doch mehr geben. Das kann nicht alles sein. Und der Herr Jesus, er ist der Rechte, der die rechte Medizin verschreibt. Also wie in Laodicea diese Einbildung, wie beim Führer, so auch bei der ganzen Gefolgschaft. Sie ist lau, entweder nie recht warm geworden für Jesus, zum Beispiel der König Agrippa. Er sagt, Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ würde. Oder die Gemeinde ist bis auf einem gewissen Grad erkaltet. Wie Paulus dann sagt, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Trifft das eine oder das andere auf mich oder auf dich zu? Es kommt nicht darauf an, was wir über andere denken, über oder sagen, oder wir selbst uns beurteilen, sondern was Jesus für ein Urteil über uns fällt. Sicher ist, beiderlei Lauheit ist dem Herrn Jesus äußerst zuwider. Umso mehr, weil sie mit ekelhafter Selbstgenügsamkeit und Einbildung verbunden ist. Was würden wir für ein Urteil sprechen, wenn wir Chef einer Firma wären und müssten unsere Mitarbeiter beurteilen, müssten sagen, die sind nie richtig dabei, die sind nicht bei der Sache. Was meinen wir, was Jesus für ein Urteil fällen würde, wenn wir genau dem entsprechen würden? Aber wunderbar ist sogar, dass der Herr auch bei solchen gegenüber sich als mitleidiger Arzt beweist. Er rät nämlich als Heilmittel für die blinde Eigenliebe die Augensalbe des Wortes für die Wahrheit. Und Jesus sprach ja immer praktisch aus dem Leben heraus. Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Und ich las mal Folgendes. Verursacht durch grelle Sonnenstrahlung, ständigen feinen Staub, Wasserknappheit und allgemeine Unsauberkeit wagen Augenkrankheiten im Morgenland aller Weltkrankheiten. Also sie kannten schon was. Ich biet dir Augensalbe an. Sie wussten ganz genau, was damit gemeint ist. Darum gab es auch viele Blinde, viele Augenärzte und 100 verschiedene Augenmittel in Form von Salbe, Puder und Tropfen. Auch Laodicea vertrieb einen gerühmten Markenartikel dieser Art. Jesus macht deutlich, dein geistliches Auge ist blind. Ein lauer Christ hat kein geistliches Urteilsvermögen. Er hat es verloren. Er, Jesus, rät den Christen, Gold von ihm zu kaufen. Umsonst. Und Gold ist hier im Begriff echten Habens. Jesus will der Gemeinde vom Soll zum Haben verhelfen. Also zur Liebe, zum Glauben, zum Dienst, zum Zeugnis, zur Hoffnung. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 1, 2, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird zu Lob, Preis und Ehre. Wenn nun offenbart wird Jesus Christus, die größten Schätze dieser Welt verlieren ihren Wert gegenüber dem, das Jesus gibt. Jesus gibt uns durch seinen Geist das, was unsere innere Verarmung wegnimmt und unser Glaubensleben neues Leben einflößt und dadurch in ihm reich werden und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbar wäre dich Schande deiner Blöße. Damals, von den weißen Kleidern, sollen Angeklagte vor Gericht in Schwarz erschienen sein. Verurteilte entkleidet und Freigesprochene erhielten ein weißes Gewand. Wieder so ein praktisches Beispiel, das Jesus gebraucht. Jesus bietet seiner Gemeinde Reinigung und Freispruch an. Er sagt, weil du lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Laodicea, kannst du und ich sein? Meine Frage ist, sind wir vielleicht bis zu einem gewissen Grad abgekühlt? Ich weiß nicht, die Frage müssen wir uns selbst beantworten. Sind wir bis zu einem gewissen Grad abgekühlt? Hatten wir schon einmal mehr? Oder merken wir, dass wir was verloren haben? Hatten wir mal mehr Liebe zu Jesus, zu Menschen, mehr Abstand von der Welt und Zeitgeist? Hatten wir schon mal mehr Bruderliebe, mehr Vergebungsbereitschaft? Mehr Stille und Ruhe und Freundlichkeit und weniger unnütze Worte? Mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt? Sind wir kalt geworden? Nein, nur abgekühlt. Und das heißt noch lauwarm. Und keiner merkt es. Weil wir ja so aktiv sind. Merkt es wirklich keiner? Wie sieht unser Gebetsleben aus? Haben wir noch die Stille? Haben wir noch die Zeit? Opfern wir die Zeit, sage ich jetzt mal als Opfer, mit Jesus zusammen zu sein? Ich denke an eine Sache, wo es mir ganz deutlich wurde. Die Gemeinde hatte Bibelstunde. Aber zur gleichen Zeit spielten die Handballer Deutschlands gegen Russland um die Weltmeisterschaft. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir das angeguckt. Und die Gemeinde hatte Bibelstunde. Was ich sonst nie fertiggebracht hätte. Ich habe das sogar am Arbeitsplatz fertiggebracht und gesagt, jetzt mache ich Feierabend, Schluss. Wir haben in der Gemeinde eine Veranstaltung, dass ich in der Gemeinde war. Und da sitze ich und gucke mir das Handballspiel an. Fängt da nicht schon Lauheit und Trägheit an? Wenn wir die Zeit nicht mehr nehmen, mit Jesus zusammen zu sein und wenn das nicht mehr unser Schönstes ist und Wichtigstes, da sind wir doch schon ein Grad kühler geworden. Das fängt doch an in ganz kleinen Dingen. Es fängt immer klein an. Und noch eins. Wir als Christen sind sehr umworben. Wir sind umworbene Projekte. Umworben vom Satan. Der will uns unbedingt haben. Der will uns unbedingt von Gott trennen. Wie kriegt er das nur fertig? Der kommt nicht daher und sagt, namens Siegfried, mein Name ist Satan. Der macht das ganz anders. Der kennt uns durch und durch. Der kennt, was wir in uns bewegen. Der kennt unsere Gedanken. Der kennt das. Und Satan ist mächtig. Nur Jesus ist übermächtig. Aber wenn es ihm gelingt, das Gebetsleben zu stören, wenn es nicht mehr unser wirklich sehnlicher Wunsch ist, mit Jesus zusammen zu sein, dann sagt er, das Gebetsleben muss gestört werden. Denn er fürchtet nichts mehr als betende Christen. Die machen nämlich sein Reich kaputt. Und deshalb müssen die ausgeschaltet werden. Und dann können wir weiter zur Bibelstunde gehen und alles Veranstaltungen, alles weitermachen. Nur bete nicht mehr so intensiv. Und dann sagt er, lass ihn doch laufen. Nicht? Der interessiert uns nicht mehr. Lass ihn ruhig hingehen. Nicht? Die anderen klatschen ihn noch auf der Schulter. Schön, dass du da bist. Und keiner weiß was davon. Und du fühlst dich gut. Zwar hast du nachgelassen. Gibt ja auch so viele Dinge zu tun. Wie ist das denn mit morgens? Ich habe, als ich gearbeitet habe, haben wir bei uns im Labor Schichtarbeit gehabt. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Wenn ich Frühschicht hatte, musste ich sehr früh aufstehen. Wir fingen um 6 Uhr an. Dann stand ich auf um 4:30. 4:15 4:30 stand ich auf und habe meine Bibel gelesen, habe Andacht gemacht. Und eines Morgens habe ich gesagt, Herr, kannst du mir nicht im Laufe des Tages einen Menschen über den Weg führen, den du etwas zu sagen hast? Und ich ging zur Arbeit, habe mich gefreut an Gottes Wort und ging zur Arbeit. Und habe jetzt gewartet, wer ist es jetzt? Wen kannst du was sagen? Und ich habe gelauscht, aber man hat ja seine Arbeit gehabt und ich habe nichts gemerkt. Keiner kam nicht zustande. Es war Feierabend, ich fuhr noch nicht mit dem Auto, ich fuhr mit dem Zug. Von Steinau nach Schlüchtern. Nichts. Ich sitze im Zug, steigt ein junger Mann ein, setzt sich mir gegenüber. Der hatte in der Revo ein Praktikum gemacht. Nach, sagt er, bei der Frühschicht, um 6 Uhr, da musst du auch schon ganz schön früh aufstehen, wann stehst denn auf? Ich sag so gegen 4:15, 4:30. Was? Der Zug fährt doch erst 5:45. Naja, ich sag, zuerst kommt die Bibel, die Andacht. Und schon war das da. Und ich konnte mit ihm reden. Über Jesus, wie wichtig das ist, sein Wort wichtig ist. Ich habe ein von Aktion in jedes Haus, nein, Marburger Medien, einen Leuchtturm bekommen und dann habe ich gelesen, das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung zwischen der Ohnmacht des Menschen und der Allmacht Gottes. habe ich gedacht, das behalte ich mir als Lesezeichen. Das will ich öfter lesen. Die geheimnisvolle Verbindung zwischen der Ohnmacht des Menschen und der Allmacht Gottes. Ich habe vorhin gefragt, wenn wir abgekühlt sind, und ich bin sicher, jeder von uns wird jetzt nachdenken, bin ich es? Ist das wirklich so? Und ich würde jeden von uns raten, so richtig mal Inventur zu machen. Ich habe gefragt, merkt es wirklich keiner? Und Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Also ist doch einer da, der das doch merkt. Ich kenne deine Werke, und dann habe ich, wenn wir jetzt den Text lesen, jetzt könnten wir ja erwarten, dass Jesus so spricht wie zu den anderen Gemeinden. Du hast dieses und dieses und dieses, das erlebt, aber ich habe etwas, das mir nicht gefällt. Bei Laodicea kommt das nicht vor. Da wird nichts aufgezählt. Er sagt nur, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Das ist alles. Er findet nichts vor, was er loben kann. Und dann sagt er, ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Manche übersetzen kalt und heiß. Wisst ihr, für solche Menschen, die kalt sind, besteht noch eher die Chance, heiß zu werden, als ein lauer Christ langsam sich erhitzt. Weil dieser Laue mit seiner Lauheit meistens zufrieden ist. Und für einen Kalten kann von heute auf morgen ein ganz glühender Zeuge Jesu werden. Du sprichst. Er spricht, ich bin reich. Aber in Wirklichkeit weißt du nicht, was ich weiß. So könnte Jesus sprechen. Du sprichst, aber ich rate dir. Solche Leute kann Jesus nicht gebrauchen. Er sagt kurzerhand, weißt du was? Laue Christen kann ich nicht gebrauchen, ich suche mir andere. Oder ist Jesus auf uns angewiesen? Der kann sich doch andere suchen, die ihm gehorsam sind. Aber dann geschieht das Unfassbare. Welche ich lieb habe, dich und mich, die strafe und züchtige ich. Welche ich lieb habe. So sei nun fleißig und tue Buße. Kehr um. Lass dein Leben nicht weiter so lau dahin fließen, kehr um. Tue Buße. Ist das zu fassen, dass Jesus so einer Gemeinde und solchen Leuten seine ganze Liebe noch entgegenbringt und sagt, ich hab dich doch lieb, kehr um, tue Buße. Ändere dein Leben, trenn dich schonungslos von dem, was ich nicht mache. Sei fleißig, tue Buße. Und Jesus zeigt uns schonungslos, wie wir sind. Aber genauso zeigt er uns, wie er ist. Jesus zeigt schonungslos, was uns erwartet, wenn wir nicht Buße tun. Und genauso zeigt er uns seine Sehnsucht nach uns. Er liebt dich und mich. Denn welchen der Herr liebt, den straft er und den züchtigt er. Und hat doch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohn, steht in Sprüche 3. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir doch von dem Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. 1. Korinther 11. Das ist die Liebe Jesus. Der Herr Jesus liebt uns, wenn wir Buße tun. Und wenn er unsere Sehnsucht ist. Jesus geht an uns vorüber und wir müssen wachsam sein, den richtigen Moment erkennen und dann um Hilfe rufen. Steht aber nicht in der Bibel. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der geht gar nicht vorüber. Der bleibt stehen. Wenn einer anklopft an eine Tür, dann steht er und wartet. Wenn ich mir das so vorstelle, Jesus steht vor der Tür. Was heißt das? Er steht außerhalb von uns. Hat sein Wort nicht gesagt, ich bin mitten unter euch? Ich lebe in euch? Der Vater und ich werden Wohnung machen? Und dann steht er vor der Tür. Und dann bringt er diese große Liebe fertig und klopft an. Er hätte fertig sein können mit uns. Nein, er gibt keinen auf. Keinen. Auch wenn er sagt, ich spuck dich aus meinem Mund, mir ist das ekelhaft, diese Lauheit. Nein, er will zum neuen Leben erwecken. Er klopft an. Habt ihr schon mal an eine Tür geklopft und keiner hat gehört? Dann warten wir, ne? Muss doch jemand drin sein. Klopfen nochmal und klopfen nochmal. Ich habe schon mal an eine Tür geklopft, da habe ich gedacht, hoffentlich macht keiner auf. Da hatte ich nämlich was auszurichten und ich hatte ein bisschen Bammel davor. Das gibt's auch. Aber Jesus wartet, dass jemand auftut. Und keiner weiß, wie oft er noch anklopft, wie lange er noch wartet. Wir können die Zeit auch verpassen. Es gibt auch ein zu spät. Zum Beispiel denkt an das Gleichnis von den Jungfrauen. Die Tür war zu. Was hatten sie vergessen? Die Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft mit ihm aufrechtzuerhalten. Sie waren alle eingeschlafen, aber einige wurden wach bei dem Ruf, der Bräutigam kommt. Die anderen hatten alles verschludert. Sie waren mit sich zufrieden, sie brauchten nichts, sie waren satt. So. Es gibt auch ein zu spät. Aber ich komme von diesem Bild nicht los. Jesus vor der Tür. Und ich glaube, er hat schon viele Zeichen gegeben und klopft bei uns an. Und es ist möglich, dass wir dieses Klopfen entweder überhören oder überhören wollen. Es kommt darauf an, wie wir uns auf ihn einstellen. Habt ihr schon mal bei jemandem geklopft, der drin war, aber trotzdem nicht hören konnte? Weil er beschäftigt war. Lärm um sich und was weiß ich alles. Und der konnte das Klopfen gar nicht hören. Das war zu leise. Ich glaube, Jesus will uns auch noch etwas sagen, wenn er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ein Klopfen ist ja nicht ein Donnern, sondern ein Klopfen. Da muss man schon hinhören. Und ich glaube, Jesus will uns sagen, seid stille. Es gibt doch ein Lied, ne? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. In der Stille Gott begegnen, in der Ruhe. Und nicht ihm aufgescheucht sein. Und wenn wir wach werden, schon sagen, heute ist das und das und das und das und das. Passiert uns auch manchmal. Passiert uns manchmal. Dass wir sagen, wieso kam das jetzt bei uns nicht vor? Wir waren verplant. Das tut uns dann leid hinterher. Wie oft klopft Jesus noch? Versäumst du es, mit ihm einzugehen zum Abendmahl, ihm deine Herzenstür zu öffnen? Überhörst du seine Stimme, sein Klopfen? Muss er weitergehen? Ich kannte einen Pastor, der hat viel Besuche im Krankenhaus gemacht. Und ich kannte einen lieben Menschen und ich wollte unbedingt, dass dieser zum Glauben kommt. Und habe gesagt, sie arbeitet da und da im Krankenhaus. Oh, sagt er, dann werde ich beim Krankenbesuch immer einen Gruß von dir ausrichten. Dann habe ich Gelegenheit, dann habe ich einen Anhaltspunkt. Und das hat er auch getan. Schönen Gruß vom Siegfried und so weiter, wie geht's dir? Und dann hat er einen Einstich gehabt. Eines Tages hat er gesagt, weißt du was, ich gehe nicht mehr hin. Es hat keinen Zweck, es ist zwecklos, sagt er. Die Person will gar nicht und andere warten darauf, dass ich komme. Kann das bei uns auch so sein? Vielleicht ist für dich heute der Tag, dass Jesus bei dir anklopft. Vielleicht das erste Mal und sagt, gib mir doch dein Leben. Vielleicht aber auch bei uns und sagt, gib mir doch dein Leben neu. Sei fleißig, tu Buße, kehr um, bleib nicht so. Er sagt, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wisst ihr, was das bedeutet? Die innigste Verbindung geht Jesus ein. Mit jedem, auch mit dem, der nichts anderes verdient hat, als ausgespuckt zu werden. Das ist göttliche Liebe. Unsere Liebe ist schnell zu Ende, wenn sie nicht so beantwortet wird, wie wir es uns wünschen. Dann hört unsere Liebe schnell auf und sagen, zwecklos. Aber das ist göttliche Liebe. Die Liebe Jesus ist so groß zu uns, dass er nicht nur vergibt, sondern auch noch belohnt. Wer überwindet? Das heißt an mancher Stelle, wer siegt, wer obsiegt, wird manchmal übertragen. Das heißt auch mit anderen Worten, es ist ein Kampf. Es kämpfen ja, ich sage das jetzt mal so, zwei Mächte. Die eine gegen uns, die andere für uns. Wer überwindet all das, was ihn von Jesus trennt, und sagt, Herr Jesus, ich öffne meine Herzenstür heute für dich ganz. Nimm mich ganz. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist eine ganze Dummheit. Ein halber Christ ist eine ganze Dummheit. Jesus belohnt auch noch, wenn solche Leute wie in Laodicea, wie wir, uns ihm ganz hingeben. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen. Das sagt Jesus zu seiner Gemeinde, zu seiner Gemeinde und zu dem, der noch nicht zur Gemeinde gehört. Jesus belohnt eine Gemeinde, die er total analysiert hat und sagt, du bist lau, ich werde dich, wenn du nicht Buße tust, werde ich dich ausspeien. An manchen Gemeinden schreibt er ja, wenn du nicht Buße tust, stoße ich deinen Leuchter um. Das heißt, ich bin dann nicht mehr unter euch. Also die Bereitschaft, uns immer wieder neu Jesus auszuliefern, uns in sein Licht zu stellen und sagen, Herr, zeig mir, wie du mich siehst. Jemand hat das mal gesagt von seinem Schwiegervater, sagt er, der hat mal so gebetet. Herr, zeig mir, wie ich bin, wie du mich siehst, zeig mir das. Sagt er, und dann wurde es ihm schwarz vor Augen. So viel hat Jesus ihm deutlich gemacht. Aber heilsam, umgekehrt Buße getan. Ja, das sagt Jesus zu seiner Gemeinde, die er vorher so betitelt hat. Und dann sagt er zum Schluss, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir dürfen auch um Ohren bitten, um verstehen zu können, was der Geist den Gemeinden sagt, was der Geist Gottes uns sagt. Wer Ohren hat, der höre. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir alle, ohne Ausnahme, uns immer wieder im Licht Gottes stellen. Und dass wir Jesus bitten, er möge uns zeigen, wo, an welcher Stelle und wo wir, wenn es darum geht, wenn wir uns Gedanken machen, um unsere Lauheit oder Trägheit, zeig mir, wo das ist. Und dass der Herr uns segnen kann, wenn wir umkehren, wenn wir Buße tun. Das wünsche ich uns so. Amen.